Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr, Radio Free FM hier mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und gemeinsam, da machen wir bei dem schönen Wetter heute mal einen Ausflug nach draußen. Ja, in einen unserer größten Parks, glaube ich, die wir in Ulm nur haben, in die Friedrichsau. Da legen wir uns jetzt aber nicht irgendwie auf die nächste Wiese und schauen in den Himmel, sondern wir beschäftigen uns mit einer Einrichtung, die dort lokalisiert ist, schon seit vielen Jahren und dort ja ein wirklich buntes Spektrum, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wirklich eine Vielfalt an Bewohnern zu präsentieren hat. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist natürlich die Rede vom Tiergarten Ulm und da habe ich mir heute drei richtig kompetente Kandidaten zu mir ins Studio eingeladen, die den Tiergarten, glaube ich, besser kennen als ihre Hosentasche. Und ich bin froh, dass sie heute den Weg und die Zeit zu mir gefunden haben, um mit mir in den kommenden 60 Minuten darüber zu sprechen, was der Tiergarten alles zu bieten hat, wie er sich entwickelt hat und warum ihr vielleicht bei der nächsten, ja, beim nächsten Spaziergang durch die Friedrichsau auch mal den Tiergarten mitnehmen solltet. Bevor ich da aber schon zu viel vorwegnehme, erstmal herzlich willkommen bei mir, Stefanie Kiesling, Isabel Jabs und Thomas Kellhofer. Schön, dass ihr drei heute da seid.
Hallo.
Hallo.
Jetzt habe ich schon ein paar Worte vorweg zum Tiergarten natürlich genommen. Ich möchte aber auch euch noch die Möglichkeit geben, euch jeweils einmal vorzustellen, ein paar Worte zu euch zu verlieren. Wer seid ihr? In welcher Verbindung steht ihr vielleicht auch zum Tiergarten in Ulm? Und was treibt euch dort an, im Tiergarten zu werken und zu wirken?
Du darfst anfangen.
Ich darf anfangen. Okay, ja. Also gut. Mein Name ist Stefanie Kiesling. Ich bin seit 2014 im Tiergarten. Ich habe Biologie studiert in Ulm tatsächlich mal. Da kommt auch der Bezug zum Tiergarten her. Ich war auch damals schon öfter im Tiergarten. Ja, und seit 2014 zurück in Ulm und leite ihn seitdem, ja.
Thomas Kellhofer. Ich darf seit 30 Jahren die Entwicklung im Ulmer Tiergarten begleiten, bin dort tätig für die Technik und ja, für alles, was da damit zusammenhängt.
Ja, mein Name ist Isabel Jabs. Ich darf im Tiergarten vor allem viele Geschichten erzählen, weil ich für die Zoopädagogik zuständig bin und somit auch für die Führungen und für das Organisieren und Koordinieren von Führungen und von Aktivitäten rund um die Tiere. Und deswegen interessiert mich alles, was zu den Tieren gehört und von ihnen spricht und gibt das auch gerne weiter. Und das mache ich jetzt offiziell seit 2018. Genau. Da bin ich mit ins offiziell Teilzeitjob im Tiergarten mit dabei und freue mich wirklich sehr.
Das heißt, ihr seid auf jeden Fall alle schon ein paar Jahre im Tiergarten dabei und kennt ihn wahrscheinlich sehr gut. Thomas, du wahrscheinlich nach 30 Jahren, du kennst gefühlt jede Ecke, jedes Ende, jedes noch so kleine technische Feature, das irgendwo eingebaut ist.
Halt auch eine stetige Entwicklung miterleben dürfen. Also es hat sich jetzt gerade auch die letzten Jahre wirklich viel getan darunter. Und allein wenn man von der Besucherzahl, also anfangs war es, wo ich angefangen habe, war es um die 75.000 Zuschauer. Und mittlerweile haben wir also deutlich, wir haben es vorher gesprochen, 250.000. Also das ist noch schon,
dran, ja.
Schon Hausnummer. Ja. Und da sieht man auch, dass sich schon viel getan hat.
Also eigentlich fast, man könnte sagen, verdreifacht, vervierfacht die Besucherzahlen. Das ist natürlich schon beachtlich auch. Mhm. Wann ist denn der Tiergarten Ulm überhaupt entstanden? Ja, ich meine, vor 30 Jahren offensichtlich gab es ihn schon, sonst hättest du da nicht arbeiten können. Aber jede Geschichte beginnt ja mal, ja. Stefanie, du bist ja seit 12 Jahren dabei, das heißt, du warst natürlich bei der Gründung vermutlich nicht dabei, auch wenn du in Ulm studiert hast. Aber vielleicht hat man dir ja zumindest die Geschichte übermittelt.
Ja, es gibt Aufzeichnungen, dass die ersten Tiergehege in der Friedrichsau waren tatsächlich auch keine Aquarien. Es galt ja lange als das Aquarium. Aber die ersten tatsächlichen Tiergehege, die sind 1927 dokumentiert. Das heißt, im Umkehrschluss, wir haben in 2 Jahren unser 100-jähriges Jubiläum ins Haus stehen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Und das hat sich dann eben entwickelt, das waren ja von Privathaltern ein paar Vogelvolieren, und es kamen dann aber relativ schnell, meine ich, auch sogar ein paar Exoten dazu. Affen habe ich gelesen und ich weiß nicht, was noch dabei war, weil es in Ulm auch einen großen Tierhändler gab damals. Mhm. Das Unternehmen hieß, ich meine, Moor, ich bin mir aber nicht ganz sicher, und da gab es dann eben auch exotische Tiere in der Au.
Das heißt, das war mehr so eine Ansammlung an Tieren, die es eben ja in Ulm gab, also nicht im Sinne von, dass sie heimisch waren, sondern dass sie durch verschiedenste Sammler einfach zusammengetragen wurden, die sich im Tiergarten sozusagen vereint haben und gesagt haben, wir bringen jetzt alle Tiere an einem Ort zusammen und dann können Besucherinnen und Besucher kommen und sich diese Tiere anschauen.
Ja, das findet man ja öfter. Es gibt ja auch in anderen Städten immer noch häufig so kleine Stadtparks, wo man auf jeden Fall eine Wellensittichvoliere findet oder ein paar Fasane oder so. Das gibt's häufig, und daraus entstand eben in Ulm dann der Tiergarten. Und in der ersten Folge als erstes festes Gebäude dann wirklich über die Gesellschaft neues Aquarium, die Gnau. Ja, genau. Die haben dann das Gebäude mit aufgebaut und Aquarien dort ausgestellt. Das war natürlich dann schon was nochmal Besonderes.
Und dann ist der Tiergarten vermutlich weitergewachsen, hat zunehmend neue Bewohner bekommen, bis er dann sozusagen heute bei, ich glaube, über 2000 Tiere so in etwa beheimatet.
Mhm. Ja, genau. Also es wuchs über die Jahre. Es gab da natürlich auch da die Kriegsirrungen und Wirrungen. Da war dann lange geschlossen, und dann wurde er neu und größer nochmal eröffnet. Dann gab es einen schweren Brand. Mhm. Und das heutige Hauptgebäude zum Beispiel, wo die meisten Tiere sich auch befinden, das wurde 1963 rum, also in den 60ern eröffnet.
Ja.
Mhm. Und dann wurde der Tiergarten auch städtisch. Ja, und immer außenrum dann noch so immer ein bisschen größer. Gab es das Tropenhaus 1980. Mhm.
Ich denke, das war dann nochmal ein großer Schritt mit der damaligen Gartenschau.
Stimmt, eröffnet zur Landesgartenschau.
Damals 1980, Eröffnung vom Droberhaus, und das war dann nochmal wirklich ein großer Schritt auch nach vorne. Ja, so sage, da hoffen wir ja, dass wir da vielleicht auch irgendwie was vom Kuchen abkriegen bei der kommenden Landesgartenschau, aber da müssen wir mal abwarten.
Was ist denn für euch das Faszinierende, was euch persönlich am meisten bewegt, wenn ihr an den Tiergarten in Ulm denkt, wo ihr sagt, Mensch, das ist so ein Stück weit das Aushängeschild, oder das ist so der Teil der Geschichte, der den Tiergarten auch ein Stück weit besonders macht?
Ja, besonders. Ich finde, das Besondere im Tiergarten ist, dass er klein ist. Und das Besondere als also was besonders ist innerhalb von vielen Tiergärten und Zoos, finde ich den Donautunnel, also das Riesenaquarium gleich am Anfang, weil es die heimischen Fische zeigt. Und ich finde, diesen Bezug Ulm und Donau, der ist ja sowieso offensichtlich, aber die Donau und was das bedeutet für die Fauna und für alle Lebewesen, die dort versuchen zu leben, zu überleben, davon weiß man zu wenig. Oder der normale Bürger weiß zu wenig darüber. Und dann finde ich es genau richtig, dass sie da wirklich groß zur Schau gestellt werden. Ja.
Mhm. Stefanie, was ist für dich zum Beispiel so, wo du sagst, das ist irgendwie so ein Stück weit das Merkmal, woran du sagst, das ist so, da machst du den Tiergarten daran fest?
Ich überlege gerade, also ja, der Donautunnel ist natürlich schon, es ist ziemlich einzigartig, das muss man schon sagen. Den Tiergarten selber macht, ja, ich finde auch dieses Kleine, aber Feine. Also das ist so eine, irgendwie, dass das Spannende ist, dieses Sammelsurium kam so im Laufe der Jahre zustande. Da hat sich was entwickelt, es hatte sehr viel Eigendynamik auch, war so ein bisschen im Dornröschenschlaf und dann kam immer mehr irgendwie dazu. Und jetzt entsteht daraus was, wo man sagt, okay, jetzt kann man auch mal tatsächlich über eine Art Konzept nachdenken. Genau. Was soll denn weiter ein Schwerpunkt sein? Mit dem Donautunnel hat man sicher da auch schon mal ein Statement gegeben. Mhm. Da könnten jetzt weitere Donauthemen im Raum stehen. Und also das ist so schön, dass das einfach nicht fertig ist, sondern dass da noch so viel Potenzial auch drinsteckt.
Ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass sich Stadt Ulm überhaupt sowas leistet. Also Stadt in der Größenordnung, ein eigener Zoo, und da gehört schon auch was dazu. Also muss man auch Lob aussprechen. Und dann finde ich einfach schön für Familie. Also man kann untergehen, anders wie jetzt die größere Anlage in der Umgebung. Man kann die Kinder erinnern lassen, man kann da wirklich einen schönen Tag auch Großeltern mit ihren Enkeln, also von daher finde ich, das ist wirklich eine Lücke, wo auch geschlossen wird in dem Kulturleben in Ulm. Das muss ich schon sagen, was jetzt von mir ist. Und man sieht es ja auch immer Wochenends oder unter der Woche. Also
aber nicht nur für die Familien, also Familien an erster Stelle, aber auch für die Schulen und Kindergärten. Es ist wirklich super, wenn es so klein ist, weil man muss ja nicht von allem 20.000 Tiere zur Schau halten. Wir zeigen ein bisschen von jedem und können daran den Kindern, den älteren Kindern, den Erwachsenen vermitteln, schaut, wie schön unsere Welt noch ist, sein kann, wenn wir auf sie aufpassen. Und wir können es wirklich jedem näher bringen. Es sind echte Tiere, die Kinder lernen, dass das echt ist. Das ist eine Frage, die oft aufkommt. Und wir können auch mit den Schulen zusammen, mit den Kindergärten zusammen dort Bildung betreiben, wo das, finde ich, mehr, naja, nicht mehr Sinn, aber Sinn macht auf jeden Fall, dass die Kinder dann das wahrnehmen, das einfach anders erleben und schon mit mehr Wissen auf die Tiere allgemein zugehen.
Außer sie kommen alle auf einmal, dann wird es manchmal ein bisschen hektisch.
Ja, das ist dann, weil wir so klein sind.
Das ist dann wieder der Nachteil an einer kleinen, aber feinen Einrichtung. Die wird dann auch gerne mal klein und überrannt an einem Vormittag vor den Ferien.
Ja, Ausflugstag.
Wenn die Schulen alle beschließen, auch wir könnten in den Zoo, dann wird es auch manchmal ein bisschen. Das heißt, alle, die das wirklich genießen wollen, den rät man auch immer, kommen sie außerhalb der Ferienzeiten und wenn es geht nicht am Wochenende, dann können sie es besser genießen.
Wobei, da muss man auch wieder sagen, jetzt seit der Erweiterung mit dem neuen Verwaltungsgebäude und die Entzerrung durch die Vergrößerung der Besucherfläche hat sich da schon auch viel getan. Ja. Also mit dem Imbiss, der wo modernisiert worden ist, also da muss man schon sagen, hat sich da auch viel getan.
Ja. Ist natürlich klar, dass in der Regel, wenn man zu den Zeiten in den Tiergarten geht, in dem eben jeder gerade nicht beim Arbeiten oder in der Schule ist, dass es dann tendenziell voller ist. Das ist selbst, ich glaube, das ist egal, was man unternehmen möchte, immer so. Wenn man da ein Stück weit azyklisch unterwegs ist, dann sind entsprechend weniger Leute da. Das macht in manchen Fällen eben Sinn, an sei denn, man möchte eben, dass da noch viele andere interessierte Menschen dann dabei sind. Ich möchte aber mal kurz nochmal auf das zu sprechen kommen, was der Thomas gesagt hat. Der hat nämlich das Wort Zoo in den Raum geworfen. Ja, und wir unterhalten uns ja über den Tiergarten in Ulm. Stefanie, ich gucke jetzt einfach mal dich an, aber grundsätzlich dürfen natürlich alle von euch drei antworten. Ist der Begriff Zoo für euch ein treffender Begriff? Sagt der ja, der Tiergarten Ulm ist ein Zoo? Oder sagt der eher, ja, streng genommen irgendwie schon, aber wir möchten eher doch als Tiergarten identifiziert werden.
Also der Tiergarten Ulm ist ein Zoo. Das liegt einfach an der Begrifflichkeit, dass um ein Zoo zu sein, muss man bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen und braucht eine entsprechende Genehmigung, eine Zoolizenz. Und die hat der Tiergarten und deswegen ist er ein offizieller Zoo. Also wir erfüllen diese Bestimmungen und Bedingungen. Da sind wir also dabei. Der Begriff Tiergarten ist ein Eigenname. Das machen auch große. Es gibt den Tiergarten Nürnberg zum Beispiel, eine Rieseneinrichtung, auch ein Zoo. Ich finde, für uns finde ich das sehr passend, weil es auch so ein bisschen was Heimeligeres hat und wir sind eben nicht gerade, also wir sind so eher groß. So ein bisschen heimelig. Ja, genau. Und da passt Tiergarten und vor allem auch der Begriff Garten jetzt in diese Friedrichsau-Anlage, das passt einfach super. Deswegen ist das schön gewählt, finde ich.
Ich würde sagen, kleiner, familiärer im Tiergarten, da passen durchaus im Jahr an die 250.000 Besucher, wie sie heutzutage auch schon kommen, rein, aber eben nicht alle gleichzeitig. Insgesamt 1927 ist der Tiergarten entstanden. Mit am längsten dabei aus unserer Runde hier, das ist der Thomas, mit immerhin 30 Jahren. Oder fast 30 Jahren. Es wären jetzt 30.
Ist schon drüber. Okay. 33 jetzt.
Stimmt, 30 Jahre, jetzt hattest du das
33,
schon.
33, ja. 33 Jahre.
Also dann doch eigentlich ziemlich genau ein Drittel der Zeit bist du dann schon dabei.
Ja, ja, Tatsache.
Ui, wenn's stimmt.
Überlegt, ja.
Wenn du drüber nachdenkst.
Sehe gar nicht so aus.
Oh weh, jetzt habe ich ihn aber auch was draufgelupft. Dabei wollte ich dich eigentlich fragen, nachdem du technischer Leiter bist und natürlich auch dich darum kümmerst, dass kein Tier, ja, ich sag mal, im Tropenhaus zum Beispiel frieren muss. Die Technik, die wird sich in den 33 Jahren ja mit Sicherheit weiterentwickelt haben. Also zumindest, wenn ich mich in meinem Radiostudio umsehe, da ist in 33 Jahren sehr, sehr viel passiert. Ja. Das wird bei euch wahrscheinlich zumindest ähnlich gewesen sein.
Ganz ähnlich, ja. Also wo sich viel getan hat, das ist jetzt auch in der Beleuchtung, gerade Meerwasserfische, da hat sich einiges getan. Also Umstellung von HQI-Lampe jetzt auf LED, weitestgehend LED. Und dann großer Schritt war dann auch Sanierung von den ganzen Wirtschaftsräumen, also sprich Küche, sprich die ganze Kühlung und alles, das ist jetzt alles auf dem modernen Stand. Da hat man vor 2 Jahren hat man große Sanierung durchgeführt und das ist jetzt wirklich also on top, muss man sagen. Des Weiteren guckt man auch, dass man von der energetischer, dass man jetzt so abhängig ist von fossile Brennstoffe. Man hat jetzt viel Photovoltaik auf dem Dach drauf. Ich jetzt noch im Überlegen, wie es denn auch weitergeht, was man zukunftsfähig ausbauen könnte, ob jetzt Wärme-Wasserpumpe entsprechend die Richtung, das Ganze einfach zukunftsfähig aufzustellen, dass wir da auch auf der sicheren Seite sind. Bisher haben wir Blockheizkraftwerk, da sind wir jetzt im Überlegen, ob das die Zukunft ist, aber das ist alles in Absprache dann mit Gebäudemanagement und da gucken wir, dass man da einen vernünftigen Weg dann findet.
Wenn wir uns jetzt so mal einen Blick darauf werfen, die Haltungsformen von Tieren. Der Tierschutz ist ja was, was immer zunehmend in das Bewusstsein auch von der Bevölkerung gekommen ist. Immer wieder hat man ja auch in den vergangenen Jahren dann von einzelnen Einrichtungen gehört, wo dann Tiere nicht ganz artgerecht gehalten wurden. Hat sich da aus deiner Sicht auch ein Stück weit was verändert, worauf dann der Tiergarten immer mal wieder reagieren musste?
Also ganz großer Schritt. Früher war es so, Aquarium kann man sich vorstellen, da war Wurzelstein eine Pflanze und dann zig Fische drin. Das war einfach Stand der Zeit. Und heute versucht man den Lebensraum darzustellen. Also man guckt dann, was wollen die Tiere und versucht es dann darzustellen. Deshalb kann es oft auch sein, man steht vor einem Terrarium, Aquarium und sieht dann auch keine Tiere. Weil es bietet dann auch eine natürliche Rückzugsmöglichkeit, dass wenn sie einfach keine Lust haben auf irgendwelche Besucher, dass sie sich zurückziehen können und einfach so Wohlfühlzone. Das ist jetzt schon Stand der Zeit. Und dann Terrarien, wenn dann irgendwelche Tiere sterben, dann guckt man eher, was kann man dann machen? Kann man dann mehrere zusammenlegen, dass dann ein großes gibt? Also das ist schon der Weg. Also ja. Da guckt man dann schon.
Ja. Also da liegen Welten tatsächlich zwischen dem, was noch vor 20 Jahren zu sehen war und wie das jetzt ist. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Tierhaltung in den Zoos noch mit die am stärksten ist, die sich am positivsten mitentwickelt hat, die aber auch am stärksten unter Bewachung, sage ich jetzt mal, steht, weil man da ja auch die Besucher hat und die bekommen ja auch sehr viel mit. Die sind ja zu Recht inzwischen auch sehr dahinterher, dass das alles vernünftig da läuft. Und deswegen ist es da sind Meilensteine
Ja, ich finde es sehr gut, dass inzwischen so viel darüber geredet wird und auch die Menschen grundsätzlich für Tierschutz sind. Was ich dazu positiv von uns als Beispiel für einen Tiergarten sagen kann, ist, dass wir mit Tierpflegern gut am Start sind, weil Tierpfleger müssen erstmal darüber lernen, was Tiere brauchen, woher sie kommen, was für Lebensräume sie normalerweise bewohnt haben, hätten und entsprechend das auch anpassen und die Technik anpassen. Es ist ein Riesenunterschied, wenn man versucht, es den Tieren gerecht zu machen, wie wenn man keine Ahnung hat. Und tatsächlich sind das meistens die Tiere aus privaten Haltungen von Menschen, die sich allein aus, ja, Tier ist cool, will ich haben, oder mit dem Tier fühle ich mich wichtiger, also will ich es haben, und dann haben sie es, weil es leider einfach zu besorgen ist. Und dann ist dieses Tier, das erfährt keiner, kann keiner kontrollieren, und diesem Tier geht es nicht gut, und davon gibt es leider viel zu viele. Und da finde ich es auch ganz gut, dass wir da einen Unterschied machen und zeigen können, so werden die Tiere, wenn, dann bitte so halten, nämlich mit sich vorher Wissen aneignen, braucht man das überhaupt, muss das sein, will ich es haben, muss ich das haben, und dann, wenn ich es habe, wie halte ich es, und das können wir eben machen. Und tatsächlich ist es so, wie auch Thomas und Steffi sagen, wenn jetzt ein Tier irgendwie verstirbt, dass wir wirklich schauen, erstmal können wir aus dem vorhandenen Platz ein bisschen eine Vergrößerung für die bestehenden Tiere machen, weil früher wurde das nicht so gehalten. Also früher hatten wir im Tropenhaus 3 verschiedene Krokodilarten. Und okay, als sie kamen, waren sie vielleicht jeder 1 Meter groß, mag sein. Aber die einen sind gewachsen bis über 3 Meter und waren immer noch in dem gleichen Platz. Mhm. Und so wie die Tiere gestorben sind, so haben wir einfach die Türen aufgemacht für die Verbliebenen. Und die haben jetzt eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung, sage ich mal, anstatt in dem einen nur zu leben. Und dann können sie gerne so wachsen, wie sie zu wachsen haben. Und dann ist es gut. Und wir nehmen keine neuen. Also das ist auch ein Zeichen, dass wir uns damit auseinandersetzen und zuerst denken und dann erst den Schritt machen. Okay, wir wollen noch ein Tier. Welches soll es denn sein, wenn überhaupt?
Das heißt, wenn du sagst, ihr nehmt keine neuen Tiere, momentan wird also der Tiergarten nicht erweitert, sondern nur die Tiere, die bereits darin leben.
Hm. Ganz so auch nicht. Das kommt immer drauf an. Also es gibt Bereiche, da stellen wir schon dann auch um auf andere, auf neue Tierarten oder ergänzen auch welche. Mhm. Bei unseren Kängurus, da wurde jetzt zum Beispiel eine Voliere neu gebaut, da werden demnächst Sittiche einziehen. Aber das ist ein Platz, der einfach neu erschlossen wurde, und da kann dann auch eine neue Tierart dazukommen. Aber es ist nicht viel tatsächlich. Also in erster Linie schauen wir, dass wir mit dem wirklich auch noch immer noch hohen Individuenstand, den wir haben, dass wir es für die optimieren. Und ja, wo es dann aber gut geht, da ergänzen wir natürlich auch gerne andere neue Tiere.
Ja, oder zum Beispiel bei den Schweinen. Wir hatten zum Beispiel die Minipigs und die Göppinger Minischweine, also jeweils eins von jedem sind noch da, uralte Herren. Und wir wussten, wir wollen in eine bestimmte Richtung gehen und wollen auch alte vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen zeigen. Dann haben wir junge Schweine dazugeholt, die aber zu einer von diesen geschützten Rassen gehören. Also ist es eine, sage ich mal, in dem Fall ist es eine Rasse, okay, alles Schweine, aber was Neues ist es trotzdem.
Und dazu sage immer, wesentlich größere Gehege, also das Gehege ursprünglich, möchte mal sagen, das war an die 300 Quadratmeter, und das, was man jetzt für unsere Schweine bietet, also das ist flächenmäßig sicherlich das 10-fache.
Ja, das war so ein bisschen tatsächlich Glück und Zufall. Also für die 2 alten Herren wäre das bisherige auch weiter gegangen, und das ist auch das, was jetzt, wir werden öfter gefragt, warum darf man die Schweine nicht mehr bürsten? Das ist tatsächlich weggefallen, weil das ging in dem anderen Gehege nur, geht im jetzigen nicht, hat aber tatsächlich den Hauptgrund, dass wir die Tiere von den Besuchern leider weiter entfernen mussten wegen der afrikanischen Schweinepest. Nicht wegen den Leuten, sondern wegen den Schweinen. Also die ist sehr hoch ansteckend für Schweine und auch untereinander. Und wer die bekommt, der stirbt, also als Schwein. Und die kann eben auch übertragen werden durch unsachgemäßes Füttern von so Dauerwurst und so. Da kann der Virus enthalten sein. Das heißt, es gibt so eine Auflage tatsächlich für alle Schweinehalter, dass sie ihre Tiere von externen Leuten mindestens 2 Meter entfernt halten müssen. Und das war halt in dem Gehege, wo sie waren, nicht umsetzbar. Da wäre zu wenig übrig geblieben, deswegen sind die 2 umgezogen. Jetzt kann man sie nicht mehr bürsten, aber die haben halt viel Platz zum Toben und Rennen und haben jetzt halt ihre neuen Gefährten, die das natürlich super finden. Also
die Schweine freut das auf jeden Fall, dass sie jetzt mehr Platz natürlich haben und neue Spielgefährten. Wir können sie ja trotzdem dann zumindest noch beim Spielen beobachten. Insgesamt über 2000 Tiere beheimatet der Tiergarten in der Ulmer Friedrichsau. Und wir wollen natürlich jetzt auch endlich wissen, welche Tiere sind da denn alles so dabei? Ich glaube, wenn wir jetzt natürlich anfangen, die Liste an 2000 Tiere hier runterzureden, das schaffen wir nicht, bis die Sendezeit rum ist. Aber vielleicht können wir da zumindest so grob gruppieren, welche Bereiche gibt es da und vielleicht, was sind so die Hingucker, die jeden interessieren?
Ja, also Hingucker sind sie natürlich alle.
Ja, genau.
So.
Also hingucken kann man sie.
Hingucken kann man immer. Aufgeteilt ist der Tiergarten in 4 sogenannte Tierreviere. Das so als Grobeinteilung vielleicht mal, weil wenn man kommt, hinter der Kasse beginnt der Bereich der Aquaristik. Also da geht's erstmal ins Wasser, mit dem Tunnel sogar durchs Wasser. Und dann haben wir noch einen ganz großen Bereich der Terraristik. Da ist das Reich von Reptilien, aber auch Insekten haben wir da dabei.
Amphibien.
Und ein paar Amphibien.
Ein paar Wirbellose haben wir auch dabei, also außer den Insekten.
Das ist ein großer Bereich.
Ja.
Dann Tropenhaus ist das nächste Revier. Das Tropenhaus beschränkt sich auch nicht ausschließlich auf das Gebäude Tropenhaus selber, sondern zum Tropenhausrevier gehören noch die Erdmännchen und die Waldtrappen und die Aras, die in den Außenanlagen dann sind. Und genau, das letzte große Revier sind die Außenanlagen. Da haben wir dann vom Haushuhn bis zum Lama, über große Laufvögel, Kängurus, Genau, Highlights im Tropenhaus sind sicherlich, würde ich sagen, die Affen und die Krokodile.
Ja, genau, je nachdem, wen man fragt.
Genau, was gerade angesagt ist.
Genau.
Ja, es gibt immer was, aber es ist je nachdem, wen man fragt. Und da ist es genau richtig, dass wir so viele unterschiedliche haben, weil jeder hat so sein
die Vielfalt auch präsentieren können. Also das ist schon auch ein Plus von unserer Anlage, trotz mal, dass wir so klein sind, dass wir wirklich ein breites Spektrum haben, wo wirklich für jeden auch was mit bei ist.
Und was auch wirklich eine Besonderheit ist, ist, dass wir in unserem Tropenhaus auch eine unglaubliche Pflanzenpracht bieten. Also das ist tatsächlich auch was man so in anderen, ich sag mal, Tierwarmhäusern so nicht vorfindet. Also das ist auch schon eine Spezialität, dass dieses Tropenhaus auch wirklich die Bedingungen bietet, dass da auch die entsprechenden Pflanzen gezeigt werden können und von unserer Gärtnerin auch so toll gehegt und gepflegt werden. Hin und wieder haben wir auch wirklich so Experten für Pflanzen da, die dann ganz begeistert sind. Oder hier der Herr von der Kaffeerösterei, der dann da Kaffeebohnen wollte und so. Geschichten ergeben sich dann da. Ja.
Und in Folge muss man halt sagen, dass wir wirklich ein ganzjähriges Ausflugsziel sind durch das Tropenhaus und durch die vielen Häuser, wo wir haben. Also selbst im tiefsten Winter kann man sich so ein tropischer Urlaub können.
Neuerdings
für einen kleinen Münz. Mit Nebel und alles. Also ist schon was wert, dass man da tatsächlich wie so einen kleinen Urlaub machen kann. Ja.
Kann man auch im Sommer Nebel haben in Ulm, wenn man das will.
Genau.
Problem. Also das ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort, das Thema Winter. Ich meine, die Aquarien, die sind natürlich sowieso, ich sag mal, ihre ganz eigene Welt, die sind ja komplett entkoppelt durch die Glasscheiben. Beim Tropenhaus selbes Spiel, aber gerade wenn wir jetzt auf die Außenanlagen zu sprechen kommen, wir haben ja doch immer noch in Deutschland einen gewissen Winter, da fällt dann mal Schnee, da wird es eben auch bitterkalt. Sind da Tiere dabei, die da nicht so gut damit klarkommen und was macht er mit denen im Winter?
Also wir haben netterweise keine Tiere da draußen angesiedelt, die mit kalten Temperaturen nicht klarkommen. Also das haben wir schon beachtet. Naja, also natürlich nicht. Natürlich, wenn es kälter ist, gibt es Tiere, die dann auch gerne mal im Stall sich aufhalten. Das können sie auch, aber da ist niemand dabei, der dann dort weggeholt werden muss oder in einen warmen Bereich verbracht werden muss. Wobei niemand stimmt auch nicht ganz. Wir haben ein paar Schildkröten, die müssen zum Überwintern natürlich rein, das schon. Und damals haben die Bären sich natürlich in den Winterschlaf begeben. Die konnte man dann auch
und
nicht
die Griechen auch, die griechischen Landschildkröten.
Ja.
Genau. Also wir haben lauter Tiere, die klarkommen mit der Temperatur und wir haben eher Besucher, die nicht damit klarkommen. So hätte ich es mal gesagt, weil die Besucher dann gerne drinnen bleiben und drinnen viel zu bieten. Ja, aber nicht die Kälte ist eher das Problem, wenn es zu viel regnet, weil wenn es kalt ist, laufen die Tiere noch draußen rum und bewegen sich und finden es lustig, aber wenn es richtig in Strömen regnet, dann möchten nicht einmal die Tiere raus. Also die Besucher gehen nicht raus, die Tiere gehen nicht raus und dann bleibt halt außen eher ruhig, sage ich mal.
Oder bei zu großer Hitze, das ist auch
bei zu großer schwierig. Hitze sind die Leute unterwegs, aber die Tiere nicht, weil die suchen sich dann ein schattiges Plätzchen, eine Lehmkuhle, wo sie sich suhlen oder ja machen nicht viel, weil das ja nur mehr Wärme erzeugen würde. Das stimmt schon. Aber sie haben ja schattige Plätzchen, da muss man halt genauer schauen.
Also, man merkt, bei den Temperaturen liegt es dann, gerade wenn bei den schlechteren Temperaturen, eher an den Besuchern. Und klar, wenn es dann besonders warm ist, dann möchten die Tiere vielleicht auch einfach nur sich im Schatten ausruhen, so wie es manch einer von uns vielleicht auch in einem warmen Tag gerne mal tut, sich dann irgendwo an einem schattigen Plätzchen vielleicht am See zurückzieht und sich eher auch nicht mehr bewegt.
Ja,
das geht uns und ein bisschen helfen die Kollegen dann auch noch, dass es angenehmer ist. Also unsere Kollegen aus der Tierpflege, Kolleginnen und Kollegen, die sind dann natürlich auch dann hinterher und gucken, geht's allen gut. Da werden dann auch extra Duschen aufgebaut oder es gibt auch mal das Essen in Eis gefroren.
Genau, es werden so Eisbowls.
Oder wir haben ein Schweinchen, das bekommt.
Der Ernie muss eingecremt werden.
Der kriegt so eine Lehmschicht auf den Rücken, weil das ist ein weißes Schwein, der ist da sehr empfindlich. Mhm. So. Also da achten die schon sehr drauf, das ist schon.
Ja.
Interessant, dass ihr aber auch Bären bei euch beheimatet. Das sind jetzt tatsächlich Tiere, die hätte ich jetzt in Ulm nicht direkt vermutet.
Das sind Tiere, die Braunbären in Europa jedenfalls vorkamen, kommen, je nachdem, wo man schaut. Und deswegen waren sie auch dabei in einer angenehmen Umgebung im neuen Bärengehege, aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
Genau, es gab die Ulmer Bärenanlage in der Friedrichsau. Das war tatsächlich auch keine schöne Bärenhaltung, aber auch so ein Klassiker aus alten Zeiten. Da hat man viel so Bärengräben gehabt in den Städten. Die Anlage an sich war zumindest, was die Winterquartiere betrifft, da war sie okay. Aber der Schaubereich war furchtbar und die Leute haben von oben drauf gucken können und Sachen reinwerfen können und weiß der Fuchs, was alles macht. Da gab es dann zum Glück eine Initiative, die dafür gesorgt hat, dass die Bären in den Tiergarten umgezogen sind, in ein eigens dafür neu gebautes großes Gehege. Ja, aber inzwischen ist tatsächlich der letzte Bär ist 2019 verstorben. Also einfach altersbedingt ist die Sache ausgestorben, sag ich mal.
Und mittlerweile muss man sagen, das Gehege, das damals eigentlich als fortschrittlich galt, ist überholt. Also für unserer Ansicht nach für Bärenhaltung nicht mehr geeignet. Weil Bärenhaltung, da spricht man nicht mehr von Quadratmeter mittlerweile, da geht man schon in die Hektar. Und dann wäre selbst die Anlage, die damals selber gebaut war, zu klein. Allerdings ist es natürlich ein Ulmer Thema, politisch behaftet und da sind jetzt noch nicht alles gesprochen worden, da muss auch Gemeinderat und also das liegt jetzt alles nur in unserer Hand. Ja. Also unsererseits wäre man eigentlich jetzt unbedingt für Bärenhaltung in der Zukunft. Es gibt auch nette Ansätze, ich weiß jetzt, Stefan,
ja, wir haben schon tolle Ideen. Ja, können wir drüber reden.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das ein schlimmes Geheimnis ist.
Nein.
Also wir haben tolle Ideen, kleinere Tierarten dort unterzubringen und dafür verschiedene weil das Areal ist groß. Man kann also aus einem Riesengehege könnte man mehrere kleine machen und auch ein bisschen heimischer werden dabei oder heimischer bleiben. Der Bär ist ja jetzt auch nicht unheimisch. Das würden wir bevorzugen anstelle einer neuen Bärenhaltung. Derzeit, wie der Thomas sagte, kann man da gerade noch nicht viel machen. Im Moment leben da unsere Emus und die finden das auch super. Die haben früher bei den Kängurus gewohnt und die haben sich tatsächlich raumtechnisch sehr vergrößert mit dem Gehege, wo sie jetzt sind. Das ist für den Übergang in Ordnung, aber wir sind natürlich schon dabei. So, also uns juckt's in den Finger, wir grübeln und ja, haben ein paar coole Ideen auch schon mit einem Büro zusammen entworfen und mal schauen.
Es gibt auf jeden Fall Ideen, höre ich raus, was man so alles aus dem Gehege machen könnte. Aber auch die Frage, ob es vielleicht nicht doch irgendwie wieder Bären gibt, ist zumindest noch nicht gänzlich vom Tisch. Es bleibt also spannend, wer noch so alles in den Tiergarten in Ulm in der Zukunft einzieht. Vielleicht insgesamt, ihr hattet gesagt, altersbedingt ist der letzte Bär 2019 verstorben. Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, aber wir haben es auf Sendung noch gar nicht gesagt. Insgesamt bei den über 2000 Tieren, die ihr im Ulmer Tiergarten beheimatet, da ist insgesamt der Altersdurchschnitt ja eher höher, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja. Wir haben sehr viele Senioren unter unseren Schützlingen und das bedeutet auch, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie so alt werden können. Und das bedeutet für uns aber auch sehr viel sich anpassen und auch danach schauen, dass es ihnen nirgendwo wehtut. Und das bedeutet auch höhere Kosten, weil man sich hier drum kümmert, dass sie gesund sind. Und dann haben sie immer wieder mal ein Zipperlein. Und dann muss man vielleicht auch ein Gehege oder Terrarium ein bisschen umbauen, damit sie noch überall hinkommen zum Fressen und zum Baden und dass das Licht passt und so. Also wir schauen nach unseren Tieren und
Senioren.
Genau, ja.
Also das Seniorenheim der Tiere in der Friedrichsau.
Ja, also ganz so.
So, jetzt muss ich aufpassen, dass sie nicht gleich gehen.
Nein, so jeder Bereich hat so seine.
Jeder Bereich, also Kinderstube und Senioren, also es ist eben alles drin. Aber wie gesagt, das muss der Besucher dann schon aussehen, dass einfach die Tiere, die dann älter werden, dass die jetzt separiert werden, sondern wirklich weiterhin in der Schauraum bleiben. Und wie gesagt, also da... Denen geht es hervorragend, muss man sagen. Sonst würde sie auch jetzt so alt werden.
Und wenn man dann die Chance hat, mit den Leuten zu reden, wenn man da ein bisschen das Verständnis weckt oder einfach erklärt, was da los ist, dann sind das tatsächlich dann auch echte Charaktertiere. Da kommen die gerade so Dauerkartenbesitzer, die kommen dann auch gern mal wieder und erkennen eben ihren Senior, sei es so ein Pony, wir haben ein Pony, das hat nur noch ein Auge zum Beispiel. Und es darf natürlich trotzdem da bleiben und da weiter mitlaufen, solange er gut klarkommt. Und das können dann auch ja extra tolle Tiere für besondere Menschen werden. Also insofern ist es schon auch schön.
Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, auch weil man redet viel vom Tierschutz, aber das gehört auch dazu, die Tiere zu sehen, wie sie sind. Sie sind nicht alle immer jung und lustig unterwegs, sondern das ist alles dabei und wir wollen sie so, wie sie sind und versuchen, dass es ihnen zu jeder Zeit so gut geht wie möglich. Und das dann erklären, tatsächlich ist das Schwierige, dass man nicht immer jedem erklären kann, was er sieht. Und oft wird es halt nicht verstanden oder man weiß es nicht oder nicht immer fragen Menschen. Und dann können halt falsche Eindrücke entstehen.
Dann deuten sie es falsch und denken, wir hätten dem Tier was getan oder es hätte sich...
Es fühle sich nicht wohl. Aber zum Beispiel, auch ohne sehr alt zu sein, passiert es sehr häufig, dass Tiere sich ausruhen oder sich einfach nicht bewegen, weil sie es nicht wollen. Ich meine, wir machen das ja auch nicht. Und trotzdem sind regelmäßig Besucher, Kinder, leider auch Kinder mit Erwachsenen an ihrer Seite, die an Scheiben klopfen, damit das Tier irgendetwas macht. Aber das Tier macht doch bereits etwas. Das liegt rum. Es ruht sich aus. Es chillt. Wie auch immer. Auf jeden Fall passiert es sehr oft, dass Leute an Scheiben klopfen, um zu sehen, was passiert. Sie wollen also irgendeine Reaktion hervorrufen. Und das kann ich gut verstehen. Leider ist es für die Tiere natürlich, mindert es seine Lebensqualität, wenn er zu Hause ständig wachgerüttelt wird, irgendwie flüchten muss vor irgendeinem Geräusch oder so. Und deswegen ist es gut, wenn wir das vermitteln können und schwer zu sehen, wie oft Erwachsene daneben stehen und nichts tun, sondern einfach das Kind auffordern, ja, ja, guck mal, ob es läuft oder so. Bei Führungen kann man erkennen, dass die Kinder eigentlich nur wissen wollen. Sie sagen, ja, ist es denn echt? Denn natürlich, wenn es sich bewegen würde, könnte ich erkennen, dass es lebt und echt ist. Und wenn es nur darum liegt, könnte es genauso gut eine Attrappe sein, keine Ahnung. Und dann verstehe ich die Kinder schon, aber ich sage ihnen, ja, es bewegt sich nicht, weil es nicht will. Ja, ich meine, die Kinder verstehen das schon sehr gut, denn die bewegen sich dann auch nicht, wenn ich es ihnen sage.
Wie zu Hause dein Papa.
Ja, genau.
Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, nachvollziehbar, wie es natürlich den Besucherinnen und Besuchern geht, wenn sie durch die Scheiben schauen und sich einfach nichts bewegt. Auf jeden Fall geht's euren Tieren, das habe ich deutlich rausgehört, gut, auch wenn natürlich die knapp 100 Jahre, die der Tiergarten inzwischen auf dem Rücken hat, auch an den Bewohnern nicht gänzlich spurlos vorbeigegangen ist. Drücken wir es mal höflich aus. Aber gerade das, was natürlich die Isabel sagt, die interessantesten Säugetiere eigentlich, genau die, die nämlich durch die Scheiben und durch die Gehegen nach drinnen schauen. Über die unterhalten wir uns natürlich, denn die Isabel hat bestimmt schon vieles bei ihren Führungen erlebt. Du hast eben schon erzählt, natürlich gerade auch Kinder, die dann an die Scheibe klopfen und wollen, dass sich das Tier bewegt. Ja, so, ich habe jetzt Eintritt bezahlt, jetzt soll das faule Tier da auch mal was machen. Das ist natürlich für die Tiere unschön, ja. Stellen Sie sich mal vor, zu Hause wird jemand den ganzen Tag an die Fensterscheibe klopfen und sie wollen eigentlich nur einen Mittagsschlaf machen. Aber du hast bestimmt schon einiges mehr auch erlebt in den Jahren, in denen du schon Führungen auch gemacht hast. Müssen jetzt nicht unbedingt immer nur irgendwelche solche negativen Erlebnisse sein. Also dürfen auch gerne positive Sachen sein.
Ich finde, es gibt sehr viele positive Sachen. Also es gibt vor allem die Reaktionen von den Menschen auf die Tiere, finde ich sehr schön. Ich finde es sehr schön zu sehen, wie viel Kinder wissen können, zum Beispiel, und das auch zeigen. Sie zeigen es nämlich sehr gerne, wie viel sie wissen, anders als Erwachsene und vor allem Jugendliche. Aber gerade auch Jugendliche, wenn sie sich trauen, etwas zu sagen, das finde ich dann auch sehr spannend, wenn ich es schaffe, dass sie mitmachen. Also Jugendliche sind oft so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Und es ist schwer, wenn die Lehrer von ihnen verlangen, dass sie da durch den Tiergarten rumlaufen, den sie seit Kindergarten immer wieder besucht haben. Und wenn sie dann trotzdem in der Lage sind, mitzumachen, zuzuhören, irgendeine interessante Frage zu stellen oder darauf zu reagieren, auf das, was wir erzählen, das finde ich sehr schön. Wir haben von den Kindern, haben wir ja sowohl ab der Kita Besuche in Führungen als auch bis in die weiterführende Schule, Abiturienten in der Abschlussklasse mit Sonderführungen zu irgendeinem Thema, was sie besonders interessiert. Und man sieht immer, es gibt vor allem bei Kindern ist der Wissensdrang einfach so immens und die sind so beeindruckt von allem und geben es sofort weiter. Und wir kennen also ich kenne Gruppen, die hier waren, also hier nicht, im Tiergarten waren, mit der Kita im Ausflug und widerlegt haben, was andere mir schon gesagt haben, ach, mit Kindern vierjährig, da kannst du ja gar nichts anfangen, die sind zu klein dafür. Und diese Kinder haben sich innerhalb von einer Dreiviertelstunde immer noch begeistern können und danach sind sie aber zu Hause so, sage ich mal, nervig mit den Eltern gewesen, dass sie wieder in den Tiergarten kommen mussten und sich eine Jahreskarte holen mussten und jeden Tag
sehr gut, alles richtig gemacht,
in den Tiergarten gekommen sind und haben den Eltern erklärt, was sie gesehen haben. Also Kinder sind faszinierend und ich finde es super, wie sie sich begeistern können. Bei den Eltern ist es ein bisschen schwierig, weil manche selber nicht das Wissen haben und einfach aus Unwissen oder Unsicherheit Angst haben. Und es ist sehr schwer, wenn diese Person, Beispielperson für das Kind, sei es die Eltern, die Großeltern oder eben die Erzieher und Lehrer, schlechte Beispiele sind, weil die Kinder sehen nicht das, was vor ihren Augen ist, sondern sehen durch die Augen und das Verhalten von ihren großen Beispielvorbildern, die Eltern und die Erzieher. Und da ist mein Wunsch, wäre mein Wunsch, dass die Erzieherinnen uns mal besuchen würden oder die Lehrer uns mal besuchen würden und dann nämlich die Kinder einen Mehrwert haben bei ihrem Besuch, weil sie nicht Angst haben müssen vor einem Tier, das hinter einer Glas- oder Gehegewand oder was auch immer von ihnen sowieso sicher ist. Also sie, zu beiden Seiten ist da Sicherheit geboten, für das Tier und für den Menschen, und deswegen muss gar keine Angst entstehen. Und die Kinder haben ja gar keine Angst. Die Kinder haben nur Wissensdrang. Und wenn man ihnen erklärt, hey, cool, schau, das ist eine Spinne, die hat sogar 8 Beine und die hat Haare an den Beinen und die Haare kann sie abwerfen. Sie kann sich so schützen. Man nennt sie Bombardierspinne und was weiß ich. Die Kinder sind begeistert, fasziniert. Aber wenn ein Erwachsener, der mit ihnen in den Tiergarten geht, sagt, huch, eine Spinne, geht, wie eklig, oder pass auf, sie wird dich beißen, was sie natürlich nicht machen wird,
ist es
leider ein negatives Geschenk für das Kind, das er aber behalten wird.
Auf jeden Fall spannend, was du berichtest. Ich höre schon raus, du hättest noch einiges mehr zu erzählen. Aber wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Deswegen möchte ich mich natürlich noch ganz herzlich bei euch dreien bedanken. Bei dir, Stefanie, Isabel und natürlich auch Thomas, für eure Erfahrungsberichte aus euren Erzählungen. Und wünsche natürlich euch und dem Tiergarten auch für die nächsten 100 Jahre noch viel, viel, eine ganz, ganz tolle Zeit.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Radio Free
FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.